So, das braucht man ein bisschen Zeit, bis man sich vorne sortiert hat. Und wenn man nervös ist wie ich, dann sowieso. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist, dass du verheißen hast, uns in deinem Wort zu begegnen, dass wir in deinem Wort jetzt Weisung und ja Kraft für unser Leben und unseren Alltag finden, Herr. Danke, dass dein Wort zu uns reden möchte. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du unser Herz auferbaust und uns mit deinem Heiligen Geist jetzt dienst. Amen. Jesus zog weiter auf dem Weg nach Emden. Und es geschah, als er in die Nähe der Stadt kam, dass er zwei seiner Jünger voraussandte und sprach: Geht in das Dorf Wolthusen, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Mercedes Cabrio vor euch auf der Straße bei Familie Engelbert Schmidt parkend finden, in dem der Zündschlüssel noch steckt. Steigt ein, startet den Motor und bringt das Auto zu mir her. Und wenn euch jemand fragt, warum nehmt ihr dieses Auto, so sagt, der Herr braucht es. Ich sage euch, das stünde am Montag groß aufgemacht als Trickbetrügerei in der Emder Zeitung. Aber im Prinzip lief die Geschichte bei Jesus am Psalmsonntag genau so ab. Nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter auf dem Weg nach Jerusalem hinauf. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, an den Berg, der Ölberg genannt wird, dass er zwei seiner Jünger voraussandte. Und er sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Und wenn euch jemand fragt, bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, so sagt, der Herr braucht ihn. Und die er gesandt hatte, gingen und fanden es so, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie nun das Füllen losbanden, sagten seine Besitzer zu ihnen: Was bindet ihr das Füllen los? Sie sagten: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und ließen Jesus aufsitzen. Während er so dahinzog, bereiteten sie auf dem Weg ihre Kleider vor ihm aus. Als er schon nahe am Abhang des Ölberges war, begann die ganze Jüngerschar voll Freude mit gewaltiger Stimme Gott zu loben und all der Wunder willen, die sie gesehen hatten. Und sie riefen: Gepriesen sei der da kommt, der König im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige von den Pharisäern, die unter dem Volk waren, sagten zu ihm: Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Und er antwortete: Ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Ich finde das schon eine ganz schön ungeheure Geschichte. Man könnte geneigt sein, so etwas ein wenig unverschämt zu finden, sich einfach da so einen Esel zu nehmen. Und was mich am meisten verwundert, die Leute, die da involviert sind in diese Geschichte, die das alles mitbekommen, vielleicht auch der Eigentümer des Eselfüllen, die schlucken das einfach, diese Aussage, dass der Herr den Esel braucht. Lieber Engelbert, würdest du das so hinnehmen? Das habe ich gedacht. Also ich glaube, ich würde das nicht. Wenn es aber so gelaufen wäre, wie bei Jesus damals, dann hätte es wohl keine Probleme gegeben. Warum eigentlich? Weil hier nichts, aber auch gar nichts geschieht, was Gott nicht vorher genauestens geplant hat. Der Rettungsplan Gottes, der mit der Geburt Jesu in Gang gesetzt wird und der an Ostern in der Passion Jesu seine Erfüllung findet, ist bis ins kleinste Detail von Gott geplant und geleitet. Da geschieht nichts Zufälliges, auch diese Geschichte nicht. Und all diese Details um diesen Heilsplan Gottes herum, die sind sogar im Alten Testament durch die Weissagungen der Propheten detailliert vorhergesagt. Alles Handeln Jesu, was uns in den Evangelien überliefert ist, das findet sich in prophetischen Ankündigungen des Messias des Alten Testaments, in Unmengen von Wort und detailgenauen Prophetien wieder. Das ist spannend. Es ist mega spannend, mal genau zu untersuchen, wie viele alttestamentliche messianische Prophetien sich bis ins kleinste Detail in Jesus erfüllen. Da geschieht auch nicht die kleinste Kleinigkeit zufällig. Da eskaliert keine Situation, wie man das so annehmen könnte an Karfreitag oder sowas. Das ist alles durch Gott schon geplant und bestimmt. Es ist alles angekündigt als Erweis der Messianität Jesu. Auch hier in unserer Geschichte. Kein Unterschied. Jesus plant seinen Einzug in Jerusalem und er überlässt dabei nichts dem Zufall. Er ist der Handelnde, der Agierende. Nirgends ist davon die Rede, dass er in eine Rolle gedrängt wird oder dass die Ereignisse sich irgendwie überschlagen, bis hin zu seinen letzten Worten am Kreuz. Alles im Alten Testament prophetisch schon bezeugt. Und wer in der Bibelschule war zum Markus-Evangelium, der hat das durchbuchstabiert. Wir haben all diese Prophetien durchgenommen. Und das, liebe Geschwister, das beweist doch, dass die Passion Jesu im Gesamten von Gott geplant und gewollt ist. Dass es Gottes expliziter Wille ist, all die Voraussetzungen unserer Rettung zu schaffen. Gott will deine und meine Errettung in Jesus. Das war damals nicht anders wie heute. Und er hat alles bereitet, dass diese Rettung hier und jetzt und heute wirksam werden kann. Er hat alles daraufhin vorbereitet und geplant, inklusive des benötigten Reittieres. Karfreitag ist kein Unglücksgeschehen, sondern der Höhepunkt deiner und meiner Errettung. Und der Weg nach Jerusalem, der läutet nun diesen Höhepunkt ein. Beim Sonntag ist der Startpunkt dieses Höhepunktes der Passion. In Sacharja, Kapitel 9, Vers 9, da wird prophetisch über den Messias ausgesagt. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Hunderte Jahre, bevor Jesus das hier tut, war sein Handeln schon vorausgesagt. Das ist doch faszinierend, oder? Ich finde das Wahnsinn. Die Art des Einzuges, den Weg, den Jesus wählt, alles hat seine Bedeutung, nicht zufällig. An der Spitze des Zuges reitet er. Man könnte das mit Salomo vergleichen. Das ist die Art eines Königs, wie er dort einzieht. Auf der Römerstraße an Betfage und Bethanien vorbei, zum Ostabhang des Ölberges. Der Ölberg, eine ganz besondere Bedeutung. Über den Ölberg floh einst David vor seinen Feinden. Auf dem Ölberg sollen einst die Füße des Herrn stehen, wenn Jerusalem endgültig von allen Feinden erlöst wird. Vom Ölberg wird Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel fahren, um zu Rechten Gottes zu sitzen. Ganz bedeutender Platz. In Bethanien wohnen Menschen, die Wunder Jesu zum Beispiel selber erfahren haben oder bezeugen können. Maria, Martha, Lazarus, der am eigenen Leib erlebt hat, was Auferstehung bedeutet von den Toten, den Jesus aus dem Grab herausgeholt hat. Auf einem Esel reitend, ist nicht von ungefähr. Es bedeutet, die Königswürde deutlich zu machen, aber auch seine Demut. Beides wird er in diesem Bild letztendlich ausgeprägt. Auf einem Esel, auf dem noch nie jemand geritten ist. Es steht ganz Gott zur Verfügung. Und alles, was gesagt wird, auch zur Beschaffung des Reittieres, das erfüllt sich haargenau im kleinsten Detail. Aber wenn alles zutrifft, was gesagt ist, was Jesus auch gesagt hat, dann aber hat Jesus sich als wahrer Messias bewiesen. Weil das lesen wir im 5. Mose, wo es heißt, wenn ein Prophet etwas ankündigt und es geschieht, dann ist er ein wahrer Prophet. Und genau das trifft auf Jesus zu. Der Gehorsam der Beteiligten, warum machen die da mit? Ist ja eigentlich völlig hirnrissig. Ich gebe doch nicht irgendjemand mein Auto oder was weiß ich, einfach so, weil er sagt, ich brauche es, ja schön. Trotzdem, der Herr braucht es. Und es genügte für die Beteiligten zu sagen, dann nimm er es. Nur so eine kleine Frage mal am Rande für uns. Können wir eigentlich loslassen, wenn der Herr zu uns sagt, das brauche ich? Können wir unseren Besitz, unsere Kraft, unsere Zeit ebenso bereitwillig Gott zur Verfügung stellen, wie der Tierhalter hier von Betfage? Spannend, das mal zu fragen. Wie weit gehen wir in unserem Gehorsam? Und das Ergebnis, was Jesus hier alles passieren lässt, geschehen lässt, was deutlich wird, das Ergebnis aus diesem ganzen Handeln ist, das prophetische Wort war irrtumslos. Jesus erfüllt es und beginnt nun an diesem Zeitpunkt sein Königreich öffentlich zu machen. Das fängt hier an. Mit seinen Wundern und Zeichen machte er deutlich, liebe Leute, wenn ihr das seht, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und was jetzt passiert, da sagt er, und jetzt ist es da. Nun richtet er es auf, hier mit diesem Einzug in Jerusalem. Und die Menschen, die das beobachten, viele Jünger, die erkennen plötzlich, wer Jesus wirklich ist. Sie erkennen seine Macht. Die Jünger begreifen diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Zeichenhandlung Jesu und sie lassen sich darauf ein. Sie erweisen ihm die Ehre als messianischer König. Sie legen Kleider aus, was ein alttestamentliches Königszeremoniell darstellt. Außerdem verwenden sie ein Grußwort, das dem Messias gilt. Gelobt, gepriesen sei der, der da kommt. Alles Dinge, die schon im Alten Testament, in den Psalmen, im Königbuch, im Danielbuch, alle schon vorhergesagt sind, im Wortlaut. Und nicht zuletzt rufen sie Jesus als König aus. Sie proklamieren ihn als König und rühmen bei all dem seine machtvollen Taten. Auch zu uns kommt Jesus als König, der seine Macht in unserem Leben geltend machen will. Er drängt sich uns nicht auf, aber er will Platz haben in unserem Leben als der Herr und Heiland, als der König. Wer ist Jesus für dich? Wenn das Leben irgendwie mal komisch wird und nicht klappt, dass wir dann ihn anrufen, wer ist Jesus? Ist er dein Herr und Heiland? Hast du willentlich ihm gesagt, du darfst mein Herr sein? Hast du ihn eingeladen in dein Leben? Oder ist deine Beziehung zu ihm, ich sag mal, eine Konserve von vor 20 Jahren, die man ab und zu nochmal aufmacht, um mal ein bisschen dran zu riechen? Jesus kommt als König, der seine Macht in unserem Leben geltend machen will. Laden wir ihn ein, ehren wir ihn, geben wir ihm den Platz, den er hat. Es sagt sich leicht, Herr. Aber Jesus sagt nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, wenn in das Reich der Himmel kommen. Es sagt sich leicht. Aber ist er der Herr? Ist er der, der das Regiment in meinem Leben führt. Wenn nicht, sollten wir das heute tun und ihn einladen und ihm die Ehre geben und ihm den Platz geben, der ihm wirklich zusteht. Auch wir erleben, dass Jesus anders ist als unsere Vorstellungen und Bilder eines sterblichen Königs. Und dass sein Reich eben nicht von dieser Welt ist. Ganz vieles, was wir erleben in der Kraft Jesu, hat mit unseren Vorstellungen, wie Dinge abzulaufen haben, oft nichts zu tun. Und doch, sein Reich ist angebrochen. Und da, wo wir Teil und Bürger seines Reiches sind, da werden wir heil. Da geschieht Heilung in unserem Leben. Da geschieht Erneuerung in unserem Leben. Da gibt es Zukunft und Perspektive. Der Sinn und das Ziel unseres Lebens lässt sich genau darin finden. Ich lade dich ein. Gib Jesus den ihm gebührenden Platz in deinem Leben. Bete zu ihm, dass er dein Herr, dein persönlicher Herr und Heiland wird. Vielleicht ist es verloren gegangen im Laufe der Zeit. Erneuere es heute. Zurück zu unserer Geschichte. Noch etwas sehr Bewegendes geschieht hier. Als die Menge das wunderbare Panorama am Abhang des Ölberges sieht, das Panorama des Tempels, der Stadt Jerusalems vor Augen, da begannen sie mit Freuden und mit lauter Stimme Gott zu loben. Die brachen in einen Jubel und in einen Lobpreis aus. Ich habe mich gefragt, worüber freuten die sich eigentlich so? Niemand, glaube ich, von ihnen freute sich auf das, was da passiert in ein paar Tagen. Es freut sich da niemand aufs Kreuz. Sie alle, auch die 12 Jünger, die waren sicher begeistert von der Aussicht auf ein unüberwindliches Reich Israel. So fühlt es sich hier auf jeden Fall momentan an. Das wird jetzt eine große Nummer hier. Endlich die Unterdrückung ein Ende. Aber war es das wirklich? War es das, was sie da in Freudentaumel versetzte? Lukas, unser Predigttext hier, nennt die Ursache. In Vers 37, da heißt es, sie lobten ihn um all der Wunder willen, die sie gesehen hatten. Zurück zu dir. Du hast eben gefragt, was habt ihr erlebt? Das ist so eine elementar wichtige Frage, diese Frage zu beantworten. Weil unser Lob und Gott wirklich zuversichtlich zu ehren und zu loben, kommt aus dem, was wir empfangen. Und ich sage es jetzt mal so ganz platt. Wenn du nichts hast, wo Gott in dein Leben hineinspricht, wofür willst du ihn loben? Wofür willst du ihm nachfolgen? Aber ich glaube das nicht, dass das so ist. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass man sich nicht traut, das zu sagen oder gar öffentlich zu sagen. Man denkt vielleicht, das, was ich erlebt habe, ist so winzig, das braucht keiner zu wissen. Doch, ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, wahrzunehmen, wo der Herr in unserem Leben wirkt, was er für Dinge tut, große und kleine Wunder. Das war die Ursache, warum die Leute dort in Jubel verfallen sind. Gott, Jesus am Werk zu sehen, das führt in die Anbetung und in den Jubel. Liebe Geschwister, ich muss hier mal eine Lanze brechen. Ich verstehe uns Deutsche oft nicht. Auf dem Fußballplatz können wir völlig ausrasten. Kein Problem. Aber wenn Gott offensichtlich Wunder tut, dann sind wir doch eher verhalten. Warum lachst du? Stimmt's? Wer weiß, was da passiert ist? Ist ja vielleicht der Geist von unten, der das da bewirkt. Der kann ja auch Wunder tun, habe ich mal so gehört. Nein, in einer Kirche laut zu applaudieren, das ist doch böse. Sich wirklich lautstark zu freuen, weil Gott wunderbar gehandelt hat. Das gehört sich doch nicht. Anbetungsmusik mit einem Schlagzeug. Ich kann mich an die Diskussion noch erinnern, die da vor 10, 20 Jahren mal aufkam. Das überschreiten wir schon eine Grenze zu Satanischem hin. Oder so neue, moderne Lieder, vielleicht nur noch Englisch. Das halten wir besser aus der Gemeinde raus. Das ist nicht gut. Schwester, wir werden in Gottes Wort aufgefordert, explizit aufgefordert. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und glaubt mir, Gottes Wort meint, was es sagt. Das ist nicht zu interpretieren. Sondern wenn Gott sagt, singt mir ein neues Lied, dann meint er das so. Und wenn er sagt, wir sollen in neuen Sprachen anbeten, dann meint er das so. Dann ist das nicht etwas Böses oder etwas Ungehöriges. Ich lese uns mal vor. Vielleicht gibt uns das eine Idee aus Gottes Wort. Ich lese uns mal so aus Psalm 95 und 96 so einige Verse vor. Kommt, lasst uns den Herrn jubeln und jauchzen dem Fels unserer Hilfe, heißt es hier. Das ist nicht leise. Jauchzen, Herr, ich freue mich so. Das ist anders gemeint. Das ist so, wie es gesagt ist. Jauchzt dem Felsen unserer Hilfe. Lasst uns mit Lobpreis vor sein Angesicht treten, mit Gesängen in Jauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und ihm gehören die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer, er hat es gemacht. Sein auch das Land, das seine Hände gebildet haben. Kommt, wir werfen uns nieder. Stellt mal vor, hier im Lobpreis schmeißt sich einer auf den Boden. Was ist mit dem los? Und wir wollen uns beugen. Niederknien vor dem Herrn. Das ist schon suspekt und charismatisch. Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme höret, verhärtet nicht euer Herz wie einst Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, als eure Vorfahren mich versuchten, mich prüfen wollten, obgleich sie mein Tun sahen. Sie haben sich dagegen gestellt. »40 Jahre ekelte es mir vor dieser Generation. Das hat Konsequenzen gehabt. Und ich sprach, sie sind ein Volk verwirrten Sinnes. Meine Wege haben sie nicht erkannt. So habe ich geschworen in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe.« Das hing daran, dass sie Gott nicht ehrten für das, was sie getan haben. Sie haben versucht, Erklärungen zu geben und Gott das wieder wegzunehmen. Es ist gefährlich, Gottes Handeln klein zu machen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Länder. So geht es weiter im Psalm 96. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt seine Hilfe von Tag zu Tag, tut kund seine Herrlichkeit unter den Nationen, unter allen Völkern seine Wunder. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Soweit einmal. Glaubt mir, Gott meint, was er hier sagt. Es ist nur ein Ausschnitt aus Gottes Wort. Aber eins macht es doch deutlich. Gott will Anbetung. Gott will gelobt werden. Es ist ihm nicht einerlei. Es ist sein ausgesprochener und durch sein Wort offenbarter und bezeugter Wille, ihm Anbetung zu bringen. Und nirgendwo in der Schrift fragt Gott danach, ob dir das gefällt oder nicht. Wisst ihr, warum die Menschen hier beim Einzug Jesu in Jerusalem wirklich Gott anbeten? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Menschen hier gar nicht anders konnten. Gott richtet doch hier sein Reich auf. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Knie zu beugen. Das lesen wir auch in der Schrift. Die Schrift sagt uns, dass sich jedes Knie beugen wird vor Gott, weil er es so will. Das sagt noch nichts darüber aus, ob die Menschen das endgültig verstanden haben, das mit Jesus und seinem Heilshandeln. Und speziell in dieser Situation nicht, weil wir wissen, ein paar Tage später schreien sie, kreuzige ihn. Und sie liefern ihn ans Kreuz aus. Aber daraus zu schließen, dass die Anbetung hier nicht echt war oder nicht nötig war oder irgendwie falsch war, das halte ich für gewagt. Denn Gott richtet sich hier den Lobpreis über seine Größe und sein Handeln in Jesus selber auf. Denn wenn die Leute das nicht machen würden, so sagt Jesus hier, dann werden es die Steine tun. Gott richtet sich hier einen Lobpreis auf, weil sein Reich anbricht, weil sein Reich beginnt, weil sein Heilsplan in die Vollendung kommt. Kein Kaiser Augustus, kein Weltreich, kein Mensch hindert mehr Gottes Herrschaft. Gottes Reich bricht hier an. Das sichtbare Zeichen ist der Jubel und der Lobpreis. Der Lobpreis der himmlischen Heerscharen bei der Geburt Jesu in Bethanien, das lesen wir in Lukas 2, ist vergleichbar und wiederholt sich hier im Munde der Menschen beim Einzug in Jerusalem. Deshalb loben die Gott. Genau wie bei der Geburt. Gott setzt das in Gang. Himmel und Erde vereinigen sich im Lobpreis Jesu. Und so wie die Menschen jetzt beim Einzug in Jerusalem jubeln, werden sie am Ende noch einmal über Jesus jubeln. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt. Und da werden wir auch nicht gefragt, ob wir das wollen oder ob wir das schön finden. Das wird so sein. Liebe Geschwister, Lobpreis von Gott gewirkt, der lässt sich nicht verhindern. Lobpreis zu unterbinden wollen, das ist ein sinnloses Unterfangen. Auch wenn es zum Beispiel einige Pharisäer hier versuchen. Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Verbiete die Messiasanbetung. Schon interessant. Hier sagen sie nur Meister, obwohl er sich hier als Messias beweist. Nein, sie können das nicht stoppen. Und selbst wenn sie es mit Gewalt durchsetzen würden, dann würden die Steine den Lobpreis herausschreien. Die Wahrheit Gottes lässt sich nicht unterdrücken. Sie wird sich durchsetzen, egal wie viele Verbote man verhängt. Ich hatte vor einigen Tagen ein Bild. Ich habe das nicht so oft, aber ab und zu passiert das mal. Wirklich so vor mir gesehen und geträumt. Und zwar, jetzt müsst ihr mal einen Moment aufpassen. Seht euch mal hier diese Bühne an, diesen Bereich hier. Da sind alles so große Steinfliesen drin eingelassen als Bodenbelag. Und zwar, dass sich all diese Bodenfliesen hier vorne gelöst hatten, sich aufstellten und anfingen, Jesus und Gott zu loben. Habe ich so vor mir gesehen. Weiß ich nicht, wo das herkommt. Interessant war die Reaktion unserer Gemeinde oder als Gemeinde. Einige, die fielen auf die Knie und fingen an zu beten. Andere erhoben die Hände und sie priesen Gott. Andere liefen laut schimpfend heraus. Andere wussten nicht, was sie tun sollten. Und sie beobachteten das Ganze. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich glaube, dass Jesus uns damit etwas sagen möchte. Ich glaube, er möchte uns sagen, dass Anbetung kein Element des Gottesdienstes ist, wozu wir Lust haben können oder eben auch nicht. Es ist kein diskutierbares Element, was man machen kann oder nicht, was man mal tun sollte, mal kann es auch mal sein, kann man es mal sein lassen. Es ist nicht in unsere Beliebigkeit gestellt, sondern Anbetung ist Gehorsam gegenüber Gottes Willen, der Ehrerbietung fordert. Ich glaube, wir sind aufgerufen und jeder Einzelne von uns, darüber nachzudenken, wo ich persönlich in meinem Leben, das gilt mir genauso wie jedem hier Anwesenden, wo ich persönlich in meinem Leben, aber auch im Gottesdienst, dazu beitrage, Gott und dem Heilshandeln seines Sohnes an mir wirklich die Ehre zu geben. Wo findet das Ausdruck in meinem Leben? Gottes Wort offenbart uns, dass Lieder und Musik ein mögliches Ausdrucksmittel ist. Wie bringe ich mich da ein? Geht es dabei nur um meinen Geschmack? Die Lieder aus dem roten Liederbuch sind gut, die aus dem blauen sind schlecht. Was die Band spielt, ist gut. Was der Chor singt, ist schlecht. Was der Chor singt, ist gut. Was die Band macht, ist schlecht. Geht es dabei nur darum, was ich für nötig erachte? Der Gottesdienst könnte auch 10 Minuten schneller zu Ende sein, wenn wir die Anbetung mal weglassen. Gottes Vaterherz will, dass jeder von uns gerettet wird. Dass jeder von uns Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser kennenlernt. Und er will, dass wir ihn dafür ehren. Das will er genauso, wie er uns retten will. Er will unsere Anbetung. Der Mensch ist letztlich auf Anbetung angelegt. Er ist darauf angelegt, Gott anzubeten, ihn zu antworten. Wir sind so geschaffen. Wir sind von ihm geschöpft worden, um ihn anzubeten. Geschöpft worden, klingt ja grammatisch falsch, ne? Machen wir das nicht, bringen wir diese Anbetung nicht Gott dar, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als anderes auch anzubeten. Und das tun wir auch. Ich befürchte, dass auch viele Christen das Falsche anbeten. Gehen wir nochmal zurück an unser Fußball, unseren berühmten. Wenn ich nur Freude dafür aufbringen kann und den Jubel und da, ich sag's mal, aus mir herausgehen kann, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe und rumbrülle und meinem Verein zujubel und das bei Gott nicht kann, kann es sein, dass ich falsche Prioritäten setze? Es ist was faul, wenn wir nur Freude für einen weltlichen Bereich aufbringen können und es nicht bei Gott mehr tun können. Dann sollten wir Gott bitten, dass wir auch in dem Bereich diese Freude ausdrücken können. Wir müssen uns lernen auszudrücken, auch wenn wir Deutsche stur sind, auch wenn wir Deutsche, wenn wir uns freuen, sagen, ich freue mich. Ich glaube, wir müssen es trotzdem lernen auszudrücken. Dann sing doch mal mit, auch das Lied, was dir nicht gefällt. Sei doch nicht so stur. Gott freut sich da nicht drüber. Du bewahrst auch nichts damit. Steh doch mal auf und heb deine Hände, Gott zur Ehre. Denk doch nicht, was denkt der und der neben mir. Sprich doch mal aus. Ich freue mich, dass Gott mir geholfen hat beim letzten Mittagessen, dass mein Essen nicht angebrannt ist. Sprich es aus. Gib Gott Ehre dafür. Das will er. Er will das nicht, dass wir es als heimlich tun und so demütig sind, dass gar nichts von uns rauskommt. Wie bringe ich mich ein? Der Mensch ist auf Anbetung angelegt. Warten wir bitte nicht darauf, dass die Steine unsere Rolle übernehmen. Es könnte passieren. Fangen wir hier und jetzt an, Gott in Wahrheit und im Geist anzubeten. Es ist sein Wille. Und Palmsonntag, der Beginn, dass das Reich Gottes aufgerichtet ist. Und das ist Grund, den Herrn anzubeten, zu jubeln. Seine Rettung fängt heute an. Preist den Herrn, gibt ihm die Ehre. Und das darf laut sein. Und da brauchen wir uns nicht für zu schämen. Und wir machen nichts falsch. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dieser Heilsplan, der jetzt so sichtbar wird in dieser Passionswoche, der so deutlich aufgerichtet wird, Herr, und dass es damit beginnt, dass du wirklich nach Jerusalem einziehst als ein König, als unser König, Herr, und dass die Menschen das nicht anders können, als dich anzubeten. Selbst die, die hinterher noch schreien, dass du ans Kreuz sollst, Herr. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als dich anzubeten. Herr Jesus, und du wohnst in diesem Lobpreis. Du hast es explizit gesagt. Gott wohnt in seinem Lobpreis. Herr Jesus, und ich bete, dass wir den Mut finden, dich wirklich anzubeten. Dass wir aufhören, darüber zu diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht, Herr. Ich glaube, das ist ein wesentliches Element unseres Gottesdienstes. Ob hier in der Gemeinde oder auch für uns privat, dir die Ehre zu geben, es auszudrücken, dass du aller Ehre wert bist. Herr Jesus, und ich segne jetzt jeden Einzelnen, dass du ihn ermutigst, es zum Ausdruck zu bringen, dass du seine Stimme laut machst, Herr, dass du ihn in das Singen und Jubeln einstimmen lässt, Herr, dass wir wirklich anfangen, unsere Knie zu beugen vor dir in Demut und in Kraft. Herr Jesus, segne uns als Anbeter. Weck das in uns. Gib uns neu diese Priorität in unser Leben. Und das, was wir tun, dass es zu deiner Ehre geschieht, Herr. Und dass wir die anderen Dinge lassen. Segne du uns. Amen.